Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, bunten, weiten Welt. Heute ist der 6. Oktober 2021. Ich darf vorweggreifen, Andreas, der See sieht so schön aus.
Ja, wir haben heute wieder einen wunderschönen Tag. Ich will ja gar nicht neidisch machen, aber es ist fantastisch. Wirklich stahlblauer Himmel, nicht ein einziges Wölkchen in irgendeiner Form sichtbar. Und was schön ist, die Bäume fangen jetzt sich an, intensiver zu verfärben. Es wird jetzt von grün auf gelb und die ersten rötlichen Anteile sind drin. Und wir erwarten jetzt einen wunderbaren Indien-Summer, hoffe ich. Heute wird noch das letzte Mal wahrscheinlich so die 20-Grad-Marke noch gehalten werden können. Und in den nächsten Tagen wird es dann unter die 20 Grad runtergehen. Also hier wird auch der Herbst jetzt einziehen. Es wird kühler und ich muss ehrlich sagen, ich liebe diese Jahreszeit hier am meisten von allen.
Ich finde alle schön, jede auf ihre Art. Und der Winter, wenn der kommt, das wird wieder spannend. Ihr Lieben, wir haben heute eine Menge Themen. Es geht viel in die eine Richtung. Aufmerksam sein, die Dinge verfolgen, die sich ereignen und seine eigenen Konsequenzen daraus ziehen. Nichts ist derzeit wichtiger. Und ich fange mal an mit einem, das ist keine Riesenschlagzeile und doch ist sie für den einen oder anderen enorm wichtig. Wir haben es letztes Jahr schon gehört von einem deiner Informanten, Andreas, dass das Tierfutter knapp werden wird. Darüber werden wir heute ja auch noch berichten. Aber vor allem, das hat uns ein Spezialist, ein Experte für Tierfutter von, also für Tiere, allergische Tiere geschrieben. Im Segment Spezialfutter, also auch für chronisch kranke Tiere, ist es bereits zu enormen Preissteigerungen gekommen. Und hier heißt es, wir erhalten jetzt jeden Monat von fast allen Herstellern neue Preisanpassungen. Vorher kam es maximal zweimal im Jahr zu Preisanpassungen. Das gestaltet sich auch als sehr herausfordernd, überhaupt an das Spezialfutter zu gelangen. Und wir sind froh, schreiben diese Leute, wenn wir einen Teil davon erhalten. Da diese Tiere kein 0815-Futter aus dem Discounter vertragen, wäre es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen. Und übrigens sieht das Ganze ähnlich aus im Bereich der Tierarzneimittel.
Ja. Und die Situation muss ich jetzt einfach nutzen, auch wenn es nicht abgesprochen war. Ihr wisst, die Wissensmanufaktur hat einen Bereich Soziales und auch dort ist dieses Thema natürlich sehr präsent. Das heißt, dort gibt es eine Haus- und Wildtierhilfe, ein Verein. Ich will das gar nicht einstellen, aber geht auf die Wissensmanufaktur unter Soziales. Guckt einfach mal an, was die machen. Es geht darum, dass dort gerade älteren Menschen, die haben ja eine sehr starke Altersarmut, Menschen, die über 40 Jahre hart gearbeitet haben und die einzigen sozialen Kontakte, die sie haben, ist ein Hund oder eine kleine Katze. Oft sind sie vereinsamt, diese Menschen, und sie können sich dann bei ihrer schmalen Rente oder ihren schlechten finanziellen Verhältnissen kaum das Futter, geschweige denn eine Tierarztrechnung leisten, und die landen dann oft im Tierheim und wir unterstützen diese Menschen, indem wir ihnen die Nahrung geben, also wirklich ihre Nahrung, sondern die Nahrung für die Tiere, indem sie wirklich dann dieses Futter angeliefert bekommen und wir die Tierarztrechnung übernehmen. Und wer da unterstützend tätig sein will, und auch dort gibt es einige Tiere, die unter Allergien leiden eben und spezielles Futter brauchen. Und auch da ist Hilfe wirklich angesagt. Oft wird gefragt, wie kann man uns unterstützen? Damit kann man uns die größte Freude machen. Muss ich jetzt loswerden, liebe Eva?
Ja, ist auch okay, finde ich auch wichtig. Und ich weise nochmal darauf hin, ihr alle, die ihr Tiere zu Hause habt, bitte, 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 bitte sorgt vor, auch eure Vögel, Kanarienvögel und so weiter. Denn es gibt auch Lieferprobleme, zum Beispiel bei der Firma Vitakraft und anderen, aber wir kommen später dazu. Andreas, ein Thema ist im Moment virulent. Das sind die sozialen Netzwerke, die ja vorgestern ausgefallen sind, die auch für eine Menge Trouble gesorgt haben, weltweit übrigens, wohl dem, der bei Telegram ist. Es war zwar da auch ein bisschen blockiert, aber deswegen, weil Telegram an diesem Tag 70 Millionen neue Nutzer bekommen hat, die denn dann doch endlich übergelaufen sind, auch wenn Mainstream-Medien schreiben und auch Politiker sagen, bah, die sind böse, da sind Rechte und Verschwörer. Übrigens sind die großen Ministerien, die großen Mainstream-Medien alle insgesamt oder nahezu alle bei Telegram und versuchen da Fuß zu fassen, allerdings mit mäßigem Erfolg, wie ich das bis jetzt so beobachten kann. Ja, und da gibt es diese Mitarbeiterin, eine ehemalige Managerin, Horgen heißt die, mit Nachnamen und mit Vornamen heißt sie wie, da komme ich gleich noch drauf. Und die hat ja sich sozusagen als Whistleblowerin gezeigt und sagt, es ist praktisch David gegen Goliath und sie macht also dem Multimilliardenkonzern Facebook große Vorwürfe, dass man doch auch bei Instagram in Kauf genommen habe, zu wissen, dass verschiedene Aktionen Jugendlichen und auch Kindern überhaupt nicht gut tun und die Psyche schwächen würden und so weiter. Aber Frances heißt sie mit Vornamen, aber es ist eben auch möglich, wie jetzt hier das Portal Report 24 schreibt, dass sie eigentlich nur ein Teil einer neuen Kampagne sein könnte für noch mehr Zensur. Und hier heißt es, ein liebes blondes Mädchen trägt mutig Informationen von Facebook in die Welt hinaus. Es handelt sich tatsächlich aber um eine Inszenierung der linksgerichteten US-Demokraten, um noch mehr Zensur und Kontrolle über soziale Medien zu erhalten. Ziel sei letztendlich, dass nur eine Meinung und eine politische Kraft zugelassen sein soll und alle anderen ausgeschaltet werden sollten. Das Problem aller Gesellschaften ist nicht zu wenig Regulierung, sondern zu viel, heißt es. Und wie kommen die darauf, sowas zu sagen? Und ja, es heißt hier als Begründung, man sollte sich erinnern an mutige Whistleblower wie David Snowden oder Paul Assange und David Assange natürlich. Dieselben globalistischen Kräfte, welche Frances Haugen zu einer Heiligen erklären und sie in einem Wanderzirkus von Regierungsmanege zu Regierungsmanege führen, haben Snowden und Assange erbittert verfolgt. Dieselben Kräfte haben zuvor beispielsweise Greta Thunberg durch die Welt touren lassen. Und was, fragt man sich, ist der Unterschied? Die einen Whistleblower sind den Mächtigen der Geldelite ein Dorn im Auge, weil sie tatsächlich auf der Seite der Menschen stehen und wichtige, belastende Informationen zeigen. Figuren wie Frau Horgen, heißt es hier, ist nicht meine Meinung, sind Marionetten, welche genau das sagen, was man von ihnen erwartet, um den Weg in den Kommunismus weiter zu ebnen.
Naja, aber was hier ganz entscheidend ist dabei, ist die Erkenntnis, dass gerade die jungen Menschen, die Kinder, durch die einseitige Abrichtung die Alternativen nicht einmal mehr kennen können, weil sie rauszensiert wird. Das ist eigentlich das wirklich Entscheidende. Und wenn ich nur eine Sichtweise kenne, dann also quasi in eine Richtung gebürstet werde, nach dem Begriff La Fascia aus dem Italienischen, dann haben wir natürlich eine Richtung, die schwierig wird. Und ich habe gestern ja in dem Gespräch mit Rico Albrecht darüber gesprochen, in einem Chat, welches wir gemacht haben über Video, über diese ganze Situation. Aus welchem Grunde darf man eigentlich keine Unwahrheiten behaupten? Oder warum darf man nicht beispielsweise etwas Falsches behaupten oder auch etwas Absurdes behaupten? Man kann es ja dann widerlegen und die Leute dann entlarven und dann auch lächerlich machen dabei. Und dann ist das Thema wieder erledigt. Allein die Tatsache, dass sich hier eine Gruppierung aufschwingt und den Menschen sagt, was dürfen sie erfahren und was dürfen sie nicht erfahren, während am Stammtisch normalerweise diese Dinge gang und gäbe sind, dass jeder über die Stränge hinausschlägt, das ist hier schon eine sehr gefährliche Entwicklung. Und ob das nun geplant wurde und mit zu dem System gehört oder nicht, ich glaube, auch hier gibt es Kämpfe zwischen den handelnden Personen in den Chefetagen auch der Big-Tech-Unternehmen. Und mich würde das nicht wundern, wenn da auch das eine oder andere außer Kontrolle läuft. Also egal wie, wir können genau bei diesen ganzen Vorgängen für uns immer eine gewisse Information herausziehen, wie die Systeme funktionieren und laufen. Kritisch bleiben und dann kommt man auch weiter.
Also begründet wird das hier damit, dass letztendlich der Öffentlichkeit vorgegaukelt werden soll, dass noch mehr Zensur und noch mehr staatliche Kontrollen nur zum Besten der Allgemeinheit wären. In diesem Fall halt dann gegenüber Facebook. Facebook müsse mehr reguliert werden. Und es heißt hier, je mehr irgendeine Sache in einem Staat reguliert wird, desto weniger hat das Ganze mit Demokratie zu tun. Gut, man kann da aufmerksam schauen und die Dinge weiterverfolgen, die da geschehen. Ich wollte das einfach nur auch mal dagegen stellen zu den Berichten, die wir jetzt auch selbst hier mit abgebildet hatten. Ja, Andreas, und wir haben es ja vorgestern erlebt. Plötzlich ging nichts mehr. Telegram, wie gesagt, ist nicht ausgefallen. Ich habe ja noch eine Weile versucht zu posten und das ging dann immer mal wieder zwischendurch. Allerdings meine Sprachnachricht zum Abendgebet, die hing dann stundenlang irgendwo im Orbit fest und erst als alles wieder sich normalisiert hatte, ist die dann auch wieder reingesegelt. Aber was würdest du denn so als Resümee für so eine Art Training, es war ja wie eine Übung, die wir schon mal bekommen haben, vielleicht dann für größere Ausfälle. Was ist denn so dein Resümee?
Naja, das war ein etwas über wenige Stunden dauerndes Manöver. Und dieses Manöver konnten wir ideal üben. Das haben uns diese Big-Tech-Konzerne damit zur Verfügung gestellt, schon mal ein Gefühl zu vermitteln, wie es sich anfühlt, wenn man eben halt abgeschlossen ist von den Informationsquellen und auch sich nicht mehr weiter äußern kann. Und da ist natürlich eines wichtig, wenn sowas mal als der große GAU entsteht, als der größte anzunehmende Unfall und das eben halt in einer längerfristigen Geschichte. Wir hören ja über Cyber-Polygon-Angriffe, wir reden über sogenannte Sonnenwinde, die eventuell die gesamte Kommunikationstechnik bis hin zum Internet dicht machen könnten, bis hin zum Blackout und all diese Dinge. Das heißt, in dem Moment hat jeder das Gefühl und muss sich klar sein, er ist dann auch auf sich alleine gestellt. Und jetzt geht es darum, diese Dinge zu meistern und sich vielleicht auch an die ein oder anderen Tipps oder Aussagen von uns vielleicht auch zu erinnern, um zu sagen, okay, wo ist das Licht am Horizont? Ich muss jetzt weitergehen, ich muss dieses Bild aufrechterhalten, ich darf jetzt nicht ins Taumeln geraten. Noch haben wir ja die Situation, würde Facebook rausfallen, würde auch Telegram ausfallen, dann haben wir die Möglichkeit zum Beispiel über unsere Websites und das daran möge nochmal daran erinnert sein, eva-hermann.net anwählen, den Newsletter am besten abonnieren. Es kommt quasi keine Newsletter, ganz, ganz, ganz selten machen wir das nur, aber dass damit die Adressen gehalten werden und wenn dann auch dort etwas ausfällt, dann könnten wir eventuelle neue Wege gehen und dann alle Interessenten dann informieren über die E-Mail-Adressen. Sie werden nicht werbungsmäßig für irgendetwas genutzt, versprochen. Und dann könnten wir dann entsprechende neue Struktur aufbauen. Aber es wird dann eine bewegte Zeit sein. Aber worum es uns jetzt geht, ist, dass man hier stabil durch diesen Wandel durchkommt, genau wie es der Titel dieses Formats hier auch besagt.
Und im Gottvertrauen bleiben. Darüber reden wir immer wieder, denn es gibt wunderbare Kräfte. Das sind dann auch Helfer in der Schöpfung, Wesenhafte, mit denen wir uns mehr und mehr verbinden können, Andreas. Und damit sind wir bei dem neuen Buch von Christopher Vasey, Die Kraft der Naturwesen, worin wir viele Informationen finden. Gibt es die wirklich? Gibt es wirklich Wichtel, Elfen, Gnome, Salamander? Und was machen die? Und warum können so wenige Leute die nur sehen? Und wir haben jetzt auch gemeinsam angefangen, das Buch zu lesen. Ja, sag du mal was dazu.
Ja, es ist großartig. Ich habe das ja früher nicht richtig verstanden. Und mein Weltbild hat sich da ja kolossal geändert. Durch meine wissenschaftliche Prägung ist es natürlich unglaublich schwer, diese geistige Behinderung, die dadurch entsteht, diese anderen Bilder dieser wesenhaften Welt überhaupt zuzulassen. Weil das kommt einem ja vor wie ein Märchen. Und ich kann auch die Leute verstehen, die dann darauf so reagieren, die eben halt in dieser ganzen sachlichen Ebene materiell so verhaftet sind, dass sie diese Scheuklappen gar nicht mehr wegbringen können und dadurch so extrem geprägt sind. Die meisten Leute gucken wie durch einen Strohhalm in den Himmel und glauben damit, das gesamte Firmament zu erkennen. Und so ist es eben nicht. Und das habe ich gestern gemerkt, als ich aus der Bibel zitiert hat im Gespräch zwischen Rico und mir in dem Video, dass dann einige sagen, jetzt hängt er auch noch mit der Bibel an und so weiter. Ich verstehe übrigens die Leute, die so reagieren, deshalb antworte ich da auch gar nicht drauf, mache ich natürlich nicht, weil ich genauso geantwortet hätte vor noch wenigen Jahren. Insofern bin ich überhaupt nicht böse und ich habe mir wirklich mehr als einmal etwas darüber gedacht, bevor ich solche Dinge überhaupt in mein Leben mit aufnehme. Christopher Vasey hat durch seine Bücher wirklich, also gesund durch den Wandel, wie heißt das nochmal?
Gesund durchs Chaos.
Gesund durchs Chaos, gesund durchs Chaos und eben halt auch die, das Geheimnis des Blutes, also die, die Blutausstrahlung, die er beschrieben hat. Das Blutgeheimnis, sorry. Ich bin so in diesen Themen drin, dass ich die Titel gar nicht wirklich kenne, immer, aber ich lese die Bücher regelmäßig. Und jetzt natürlich diese Welt der Wesenhaften und die uns wirklich mal ganz deutlich auch zeigt, wenn man wirklich ein bisschen mal seine Fontanelle versucht zu öffnen, gerade als Mann hinten im Kopf, um eben halt diese Kraft wieder fließen zu lassen, um dieses Vorstellungsvermögen zuzulassen, um dann festzustellen, wow, diese wesenhafte Welt ist genauso logisch erklärbar wie eine biochemische Analyse in einem Labor. Das sind nur andere Methoden. Das eine ist auf der reinen Verstandesebene und dieses auf der geistigen Ebene. Und wenn man diese beiden Dinge übereinander legt, kommt eine Kongruenz, also eine absolute Deckungsgleichheit raus. Und das ist das wirklich Spannende, sodass man vorsichtig sein muss und tolerant sein muss und auch mit Respekt. Das gilt übrigens auch für diejenigen, die spirituell unterwegs sind, die sagen ja, diese ganze Wissenschaft, die versagt komplett. Das ist ja auch nicht richtig um Himmels Willen, sondern wirklich beide Seiten haben ihre Berechtigung. Und wenn ich das für mein Gehirn neu justiere, dann fahre ich plötzlich, wenn ich einen Achtzylinder habe, nicht mehr auf 4 Pötten, sondern eben halt auf 8 Pötten. Und die meisten Wissenschaftler fahren nur auf 4, also auf die Hälfte ihrer Leistungsfähigkeit. Und die meisten spirituell Ausgerichteten, die laufen auch nur auf der einen Hälfte ihrer Möglichkeiten. Das heißt, aus beiden Strukturen zusammen ergibt sich ein solches großes Weitwinkel. Und Christopher Vasey hat da wieder ein ganz großes Werk rausgebracht.
Ja, ich möchte mal auf das Kapitel 5 in dem Buch hinweisen, das gerade jetzt besondere Bedeutung erlangt hat, denn wir registrieren ja vermehrt das Auftreten von Naturkatastrophen. Schauen wir uns die schöne Insel La Palma an, die mehr und mehr unter Druck gerät, überlaufen, übergossen wird mit heißer Lava, aber eben auch die vielen Überflutungen und so weiter. Und Kapitel 5 trägt die Überschrift: Wirken Naturkräfte blind und zerstörerisch? Weil viele Leute sagen, ja, also wenn der liebe Gott da drüber wacht und mit seinen Helfern da im Austausch ist, warum passiert denn dann sowas? Und hier sagt eben Christopher Vasey: Man tut sich schwer, wenn wir die ungeheuren Schäden und zahlreichen Opfer betrachten, die durch die eben Orkane, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Lawinen und so weiter zu beklagen sind. Und Naturkatastrophen gehen über das Gewohnte hinaus und scheinen sich außerhalb der geläufigen Ordnung zu ereignen. Sie wirken in unserem Verständnis auf sinn- und zwecklose Weise zerstörerisch. Und man wäre viel eher geneigt, solche Ereignisse der sich selbst überlassenen Materie zuzuschreiben, sie als zufällig und ungeordnet ablaufend einzustufen, denn als Ergebnis der Tätigkeit bewusster Wesen. Wie steht es nun wirklich damit, fragt er. Spricht die Tatsache, dass es Naturkatastrophen gibt, nicht gegen die Existenz bewusster Wesenhafter? So, und die Frage wird beantwortet, und zwar auf eine Weise, wie man es sich kaum vorstellen kann. Das ist ein neues Denken, ein neues Weltbild. Dafür bin ich wieder persönlich Christopher Vasey sehr verbunden und dankbar, denn er erweitert unsere Wahrnehmung und er erweitert unseren Kenntnisstand und unser Wissen. Und wenn wir uns die Gralsbotschaft, also die 3 grünen Bücher im Lichte der Wahrheit betrachten, auf deren Grundlage Vasey dieses Buch geschrieben hat, also dies praktisch als Quelle auch benutzt, dann dürfen wir lernen, dass auch wenn wir jetzt in eine neue Zeit kommen und dabei sind, das Alte zurückzulassen und zusammenbrechen zu lassen, dass aber niemand dort zurechtkommen wird, der nicht Kenntnis hat von den Erbauern und Erhaltern der Schöpfung, nämlich den Wesenhaften.
Ja, und genau das ist wichtig, denn durch die Einschränkung unseres Vokabulars, durch die wenigen Möglichkeiten, die wir noch haben, das Wort genau abzugrenzen, nicht schlampig mit den Vokabeln umzugehen, ist es für viele schwierig, die grünen Bücher so auf Anhieb ad hoc zu verstehen. Weil das sind nicht irgendwelche Bücher, die man liest und nicht irgendwelche Texte, sondern das ist ein wirkliches Studium, wo man sehr exakt lesen muss. Und das fällt vielen schwer. Und wir haben jetzt schon zwei Bücher von Christopher Vasé als Einstieg, um die grünen Bücher auch besser zu verstehen. Und dieses dritte ist ein ganz elementares, gerade was den dritten Band anbelangt, mit der wesenhaften Welt, wie sie funktioniert. Also genau hier noch mehr Grundlagen zu bekommen, um auch die grünen Bücher dann wirklich besser zu verstehen und auch wirken zu lassen. Es ist ja nicht nur verständlich auf der Ebene des Verstandes, sondern auch eine Wirkung, eine Durchglühung im Prinzip, die tatsächlich mich dann auch erreichen muss. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kommt man plötzlich durch ganz neue Brüche durch. Das öffnen sich große Tore und dann tritt man in einen neuen Raum rein. Und es erweitert sich der Horizont und plötzlich kann man es auch verstehen und kann es nicht mehr abtun. Und jeder, der vor der Tür steht und glaubt, dahinter ist nichts mehr, der wird natürlich so reagieren, wie wir das dann ab und zu irgendwelchen YouTube-Kommentaren hören, nach dem Motto, jetzt fangen Sie wieder damit an mit Ihrem Esoterik-Quatsch und so weiter. Ich kann das nachvollziehen, aber versucht es einfach mal zuzulassen, darüber nachzudenken. Vielleicht kommt man dann auch zu anderen Gedanken.
Als wir anfingen, über die Dinge zu diskutieren, Andreas, warst du ja auch mehr in der naturwissenschaftlichen Forschung und Wissenschaft verhaftet, denn in irgendwelchen anderen Erklärungen. Und es gab da auch einige Diskussionen, die wir hatten. Inzwischen hast du diese Themen bei dir enorm vertieft. Also ich kenne so gut wie niemanden, der naturwissenschaftlich einerseits feststeht und andererseits jetzt in diese Welt nicht nur hineinblickt, sondern durch die Tür hindurchgegangen ist. Was kannst du denn allen Wissenschaftlern sagen, die behaupten, also es habe mit Wissenschaft nichts zu tun, wenn wir hier über solche Naturwesen reden?
Naja, es ist relativ einfach, denn die meisten wirklich seriösen Wissenschaftler sind wirklich Suchende. Und das war ich auch. Bin ich auch. Also einer, der permanent sucht, nach dem Kern der Wahrheit noch tiefer einzudringen. Und irgendwann kommt die Frage, die man ausschließen muss als Wissenschaftler, die sich ergibt nach dem Motto, die Menschen gibt es seit zigtausend Jahren, die Menschheit, und sie weiß bis heute gar nicht, wozu. Was ist der Sinn unseres Lebens? Und wo kommen wir her? Wo gehen wir eigentlich hin? Warum existieren wir? Die Warum-Frage ist ganz wichtig. Und da wird es dann natürlich ganz schwierig. Und dann müssen die Wissenschaftler sich zurückziehen auf die normalen Entwicklungen von Aminosäuren und Nukleinen und wie dann Eiweißbausteine dann letztendlich zu Zellen entwickeln konnten sich und so weiter. Und sie sind auf der rein materiellen Ebene durch Zeit und Raum gefangen. Aber die Sehnsucht nach mehr, die Lichtsehnsucht, die man eigentlich hat, mehr Licht in diese Schöpfung reinzubekommen. Die Lichtsehnsucht bedeutet ja, Licht auch in den Verstand reinzubekommen. Und ich war natürlich auch abgerichtet, hatte aber schon immer als Vorbild die großen griechischen Universalwissenschaftler, die möglichst übergreifend durch ihre verschiedenen Disziplinen die Welt hatten, versucht zu verstehen. Und als ich jetzt dann plötzlich dieses Bücher mit den im Lichte der Wahrheit dann plötzlich hatte, dann kam ich auf eine ganz andere Ebene, weil eine völlig andere Tür sich öffnete, mit der ich nie gerechnet hatte, die ich auch nie kalkuliert hatte. Und plötzlich kam ich einfach weiter. Und die Erfahrung habe ich gemacht, zumal viele meiner Freunde, Bekannten, Seelenverwandten, mit denen ich in Kontakt bin, die wissenschaftlich fast alle geprägt sind, ich bin ja auch ein Autodidakt, die sind Bücher, die Leser dieser Bücher, und ich sehe in meinem Kreis unglaublich viele Mathematiker, Physiker, Biochemiker, die mittlerweile ihr Weltbild auf das Licht der Wahrheit umgestellt haben, aber dabei ihre wissenschaftliche Disziplin nicht verlassen mussten.
Ja, manche haben ja Angst, dass sie dadurch etwas verlieren, aber was sie kaum erkennen können oder zu scheinen erkennen zu können, ist, dass sie etwas dazu bekommen, wie du gerade gesagt hast. Neue Tür auf, durchgehen, oh, neuer Raum, neue Erkenntnisse. Ja, wir wollen es mit dem Thema bis hierher belassen. Im Abendgebet, ihr wisst, da gibt es immer zwei Sprachnachrichten, und der kleine Prinz ist ja durchgelesen, und jetzt lesen wir dieses wundervolle neue Buch von Christopher Vasey, Die Kraft der Naturwesen. Wir haben heute schon über Whistleblower und angebliche Whistleblower gesprochen. Und richtige Whistleblower sind die Kollegen von Project Veritas in den USA, denn die filmen gnadenlos mit versteckter Kamera sogenannte Experten. Und wir haben ja einiges gehört. Letzte Woche hat RT zum Beispiel berichtet über zwei Wissenschaftler von Johnson & Johnson, die heimlich in einem Undercover-Video gefilmt wurden und dabei ihren hauseigenen Impfstoff kritisiert haben. Und das Video ist veröffentlicht worden in den USA. Und jetzt hat Project Veritas wieder einen Teil seiner Covid-Vax-Exposed-Serie veröffentlicht. Und dieses 10-minütige Video zeigt drei Wissenschaftler von Pfizer. Und die erklären, dass der Impfstoff ihres Unternehmens nicht so wirksam sei wie beispielsweise die natürliche Immunität gegen Covid-19. Ein Thema, worüber wir hier immer wieder regelmäßig sprechen, denn auch arrivierte Wissenschaftler wie Professor Hockerts oder Wodak oder viele andere sprechen darüber schon seit anderthalb Jahren und länger und sagen, ein natürliches Immunsystem ist besser. Und wer natürlich mit dem Schöpfer sich verbindet und an Schöpfungsgesetzen sich orientiert, der sagt eben auch, dafür haben wir ein Immunsystem bekommen. Aber hier wird es noch ein bisschen konkreter. Nick Karl, ein Wissenschaftler von Pfizer, der direkt an der Herstellung des Covid-19-Impfstoffs beteiligt ist, der betonte wörtlich, wenn jemand von Natur aus immun ist, wie bei Covid, hat man wahrscheinlich mehr Antikörper gegen das Virus. Wenn man das Virus tatsächlich bekommt, fängt man an, Antikörper gegen mehrere Teile des Virus zu produzieren. Also sind die Antikörper zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich besser als bei der Covid-Impfung. Und er bestand aber darauf, dass Impfvorschriften immer noch eine gute Sache seien. Also er hat versucht, da immer noch dran zu glauben. Als die Journalisten ihn fragten, wie man die Ungeimpften aber geimpft bekommen könnte, hat er ähnlich geantwortet wie einer der Mitarbeiter von Johnson & Johnson im letzten Video und sagte, die Stadt New York braucht Impfpässe. Es geht nur darum, es für Ungeimpfte so unbequem zu machen, dass sie sagen, wörtlich, scheiß drauf, ich werde mich impfen lassen. Verstehen Sie? Das war die Antwort. Und ein zweiter Mitarbeiter, der führende Pfizer-Wissenschaftler Chris Croce wird er sich aussprechen, pflichtete Karl bei und sagte, dass diejenigen, die eine natürlich erworbene Immunität hätten, wahrscheinlich besser geschützt seien als diejenigen, die geimpft wurden, ohne jemals Covid-19 bekommen zu haben. Und die Journalistin fragt, ich bin also gut geschützt mit Antikörpern? Croce sagt ja. Und sie sagt, genauso gut wie der Impfstoff. Und da sagt er, also Chefentwickler bei Pfizer, wahrscheinlich mehr. Und da sagt sie, wie das? Wie viel mehr? Und Croce antwortet, sie sind höchstwahrscheinlich länger geschützt, da es eine natürliche Reaktion gab. Und er rät dann dieser Undercover-Journalistin, mit der Impfung zu warten, bis ihre natürliche Immunität nachlässt, da sie bereits Covid-19 bekommen hat. Außerdem beklagt er, dass Pfizers Profitinteresse die öffentliche Gesundheit übertrumpfe. Und da kommen wir gleich noch drauf, Andreas. Würde mal gerne so deine Meinung zu dem Thema hören.
Naja, es ist ja mittlerweile von allen Seiten der wirklich objektiven Wissenschaft und der ergebnisoffenen Wissenschaft, dass wir diese Dinge hören. Und wir hören dann eben halt auf der anderen Seite, ich hatte mir gestern diesen Podcast angehört mit Herrn Professor Drosten auf NDR Info beispielsweise. Und das war wirklich an Propaganda nicht zu überbieten. Die Journalistin stellte keine kritische Frage, sondern eigentlich nur die Frage, wie man denn so schnell wie möglich die Menschen endlich davon überzeugen könnte, wie wichtig denn diese Impfung ist. Es liegen unendlich viele mittlerweile Informationen vor, die diese ganze Agenda, die hier gerade abläuft, widerlegen. Und ich habe gestern, als ich Herrn Drosten dort gesehen habe, ist meine persönliche Meinung da reingesehen und habe gedacht, was für eine Kaltschnäuzigkeit findet hier statt und was für eine menschenverachtende Grundhaltung. Ich war meine persönliche Meinung, wenn dieser Mensch sich dort hinstellt und sagt, es gibt nur eine richtige, saubere, gute Lösung, das ist die Impfung, und dann auch noch sagt, wir müssen jetzt dann wohl langsam eine sehr schwere Entscheidung treffen und das im Zusammenhang auf eine Zwangsimpfung. Und das ist das, was mir dann durch den Kopf stößt, während die, das ist interessant, die Funktionäre in den großen Konzernen, die diesen Impfstoff herstellen, da die meisten Kritiker offenbar sind, bis hin zu den Vorständen von großen Pharmaindustrien, wie wir es ja schon gehört haben. Also es ist unfassbar und man kann es kaum in Worte fassen.
Andreas F. Pop. Fascia, hochgebürstet.
Hochgebürstet, ach ja, okay.
Du bist richtig sauer, das hört man gerade wieder. Aber deine Meinung kannst du hier ja äußern.
Noch? Ja, noch, ich glaube. Ach ja, wir sind ja jetzt auf Telegram, genau, geht noch.
Also, an meiner Seite ohnehin, Andreas.
Ja, es könnte natürlich sein, dass man irgendwann sagt, ich würde auch auf YouTube gesperrt werden, weil ich auf Telegram was Falsches gesagt habe. Egal, was ich dann auf YouTube sage.
Ja, genau, darauf warten wir noch. Oder lieber nicht. Also, dieser Pfizer-Wissenschaftler spricht über das Profitinteresse des Unternehmens, für das er arbeitet, und dass dieses die öffentliche Gesundheit wörtlich übertrumpfe. Und die Journalistin sagt, um was ist mit den monoklonalen Antikörpern passiert? Und da sagt er, sie wurden zur Seite geschoben wegen des Geldes. Wörtlich, es ist ekelhaft. Ich habe immer das Gefühl, dass ich für ein böses Unternehmen arbeite, weil es am Ende nur um den Profit geht. Ich meine, ich bin da, um Menschen zu helfen, nicht um Millionen und Abermillionen von Dollar zu verdienen. Ich meine, das ist das moralische Dilemma. Im Grunde wird unsere Organisation jetzt mit Covid-Geldern betrieben.
Tja, deutliche Worte, mehr kann man da eigentlich wirklich nicht hinzufügen, ist es klar.
Und es gibt einen dritten Pfizer-Wissenschaftler, Rahul Kantke, der sagt, dass das Unternehmen Pfizer seine Mitarbeiter unter Druck setze und destruktive Informationen vor der Öffentlichkeit zu verbergen versucht. Er sagt wörtlich, wir werden gezüchtet und gelehrt zu sagen, der Impfstoff ist sicherer als Covid. Ehrlich, wir mussten so viele Seminare dazu geben. Sie haben ja gar keine Ahnung. Wir mussten stundenlang da sitzen und uns anhören, dass man in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen darf. Wenn Sie Antikörper gebildet haben, sollten Sie in der Lage sein, diese zu beweisen. Und Herr Croce räumte unterdessen ein, dass Pfizer Tests durchführt, um festzustellen, ob ihr Impfstoff bei jüngeren Menschen eine Myokarditis verursacht. Er erklärte, wir haben gerade 3000 Patientenproben verschickt, um sie auf erhöhte Troponinwerte zur Erkennung von Herzinfarkten zu testen, um festzustellen, ob der Impfstoff dafür verantwortlich ist. Und das sind natürlich wirklich Aussagen, Andreas. Das sind ja drei Wissenschaftler, die hier interviewt wurden und bei denen gleichermaßen der Kaffee hochkocht.
Ja, also was ich natürlich nachvollziehen kann, ist, dass die Pfizer-Mitarbeiter natürlich eine Linie zu verfolgen haben. Denn Pfizer, und das wird hier ja deutlich in diesem Artikel auch, verfolgt natürlich ganz klar Profitinteressen und nicht die menschliche Gesundheit. Also wer das glaubt, der muss mit einem Klammerbeutel gepudert sein. Also an der Kante erwarte ich auch gar nichts. Ich würde aber auch niemals erwarten, dass ein Vertreter von Pfizer auftritt und irgendetwas Kritisches über sein Produkt sagt, was er verkauft. Was viel schlimmer ist, dass wir eben halt hier eine gekaufte Wissenschaft rein interpretieren müssen an der Stelle, die nämlich genau dieselbe Propaganda nach außen trägt. Und ob das jetzt die Wissenschaftler vom RKI sind oder mittlerweile von der Charité in Berlin oder auch von anderen Instituten, die eben halt WHO und so weiter, die eigentlich nichts anderes machen als eine Art Vertriebsabteiler, eine Vertriebsfunktion, eine Vertriebsdirektion gewissermaßen der Pharmaindustrie. Und das ist das eigentlich Tragische, dass die Leute, die objektiv sein sollten, ihre Objektivität aus meiner Sicht komplett verloren haben und mehr oder weniger in einer Vertriebsrichtung unterwegs sind.
Ja, es heißt ja in manchen Prophezeiungen, dass am Ende der alten Zeit der reine Materialismus herrscht. Das ist ein gutes Beispiel, ein schlechtes Beispiel dafür, denn das zeigt es ja. Das Wohl der Menschen scheint, wenn man jetzt den Aussagen dieser geleakten Wissenschaftler Glauben schenken darf, das Wohl der Allgemeinheit, das gilt überhaupt nichts mehr, das Wohl der Menschen auch nicht. Hier wird am Ende noch des Artikels von RT erwähnt, dass natürlich klar ist seit langem schon durch aktuelle israelische Studien, dass die natürliche Immunität bei der Vorbeugung von Covid-19 27 Mal wirksamer ist als jeder Impfstoff. Ja, und es ist wichtig, immer wieder diese anderen Meinungen zu hören. Das sind natürlich Leute, die würden das offiziell nie sagen, aber die werden wahrscheinlich auch ihren Job verlieren, nehme ich mal an. Aber ich schicke denen viel Licht und Kraft, dass sie das gut durchstehen.
Also ich wünschte mir, wie das Rico gestern in unserem Gespräch auch deutlich gemacht hat, dass wir wirklich vergleichbare Zahlen haben. Vor einem Jahr hieß es, wenn jemand gestorben ist, mit und an Covid verstorben. Ne? Also wenn einer mit Covid war, dann ist er auch automatisch mit an Covid gestorben. Also es ist wie eine eigenartige Geschichte. Da wir wissen, dass 50% der Deutschen ungefähr geimpft sind, können wir davon ausgehen, dass 50% aller Verstorbenen mit und an der Impfung verstorben sind. Denn wenn wir da jetzt die an gar nicht brauchen, dann können wir das mit auf jeden Fall zugrunde legen. Denn das wäre dann vergleichbar von den Zahlen, die übrigens unseriös wären. Aber die Zahlen mit der an Covid und mit Covid Verstorbene ist ja genauso unseriös gewesen. Und jetzt müssten wir die Dinge wieder klarstellen und feststellen, dass im letzten Jahr vielleicht keine 25.000 Menschen an Covid verstorben sind, sondern eben halt nur 500, weil man eben halt die ganzen mit Covid eben rausnehmen würde. Und das ist so wichtig, dass wir endlich wieder in klares Zahlenmaterial kommen. Und das ist so hoch unwissenschaftlich. Und das ist ein Zahlensalat, der das Papier nicht wert ist, auf dem es steht.
Ja, und Boris Reitschuster veröffentlicht einen Artikel, den Alexander Wallasch verfasst hat, nämlich, dass schlimmste Auswirkungen der Corona-Maßnahmen zu befürchten sein könnten, weil die Suizidzahlen für 2020 einfach nicht veröffentlicht werden und die Veröffentlichung erneut verschoben worden ist. Zufall? Sind es andere Gründe, fragt man hier, aber eigentlich spätestens Mitte September hätten die zur Verfügung stehen müssen. Jetzt wurde vom Statistischen Bundesamt das Ganze auf Mitte Oktober in diesem Jahr verschoben. Und traditionell erscheinen die Zahlen immer erst im September des Folgejahres, weil diese erst von den einzelnen Gesundheitsämtern weitergegeben werden können. Und das Statistische Bundesamt schreibt, bei der Aufbereitung der Ergebnisse der Todesursachenstatistik gibt es derzeit Verzögerungen, die eine Veröffentlichung der Jahresergebnisse zum geplanten Termin verhindern werden. Wir arbeiten intensiv daran, die Verzögerung so gering wie möglich zu halten. Tja, was kann denn dahinter stecken?
Ja, ja, was soll dahinter stecken? Also meine Informationsquelle, die ich am meisten nutze, sind die Kontakte zu vielen Bestattern, die ich habe. Denn die haben die Toten nämlich direkt vor sich. Und die haben natürlich auch die Ursachen vor sich. Und die sehen an den Papieren, die zu den Toten gehören, auch beispielsweise Covid-Patient oder sonst auch irgendetwas. Das heißt, sie können es relativ zuordnen. Und die Suizide haben dramatisch zugenommen. Und dass das jetzt logischerweise keine Begründung liegt in einem neuen Grippevirus wie Covid, liegt auf der Hand. Und genauso haben wir ja auch die Situation mit den toten Neugeborenen beispielsweise, die ja auch exorbitant offenbar gestorben, also jetzt nach oben geschossen sind. Das heißt, wenn ein kleiner Bestatter im Jahr zwei Kinder um den Geburtstermin hatte, die gestorben sind kurz vor der Geburt oder kurz nach der Geburt, dann sind es heute nicht mehr zwei, sondern eben halt 10. So sind die Auskünfte, die ich bekomme. Und auch diese Zahlen finden nirgendwo Gehör und werden nirgendwo statistisch geregelt. Man braucht sich am besten nur mit Bestattern in Verbindung setzen, die halbwegs offen sind im Geist und einfach mal offen fragen, sag mal, wie schätzt du die Sache ein? Da kommt dann wirklich Dunkles ans Licht.
Es gibt ja viele Hinweise auf anderen Ebenen. Beispielsweise hat sogar die Tagesschau eine alarmierende UNICEF-Studie gerade veröffentlicht. Da heißt es, Also wenn wir über Suizide eben auch sprechen, psychische Erkrankungen unter Jugendlichen nehmen zu. Jedes Jahr begehen weltweit rund 46.000 10- bis 19-Jährige Suizid. Und die Experten fordern ein schnelles Gegensteuern. Es wird hier gesprochen von einer ganzen verstörten Generation junger Menschen durch eben diese Lockdown-Maßnahmen. Und auch darüber, es tut mir leid, wenn ich das immer so sage, aber wir haben gesprochen über die Papiere des Bundesinnenministeriums, dieses Panikpapier, wo sehr vorsätzlich und gezielt damit gearbeitet wurde und eben auch Medienvertreter und Politiker dementsprechend instruiert worden sind, Angst bei den Jugendlichen und bei den Kindern zu schüren, dass sie praktisch Virusschleudern sind und eventuell schuld sein könnten am Tod der Großeltern oder auch der Eltern, die qualvoll nach Luft ringend dann sterben müssten, wenn sie mit ihnen in Kontakt kämen.
Ja. Und das ist wirklich eine Zerstörung einer neuen jungen Generation. Und es ist für mich wirklich schwer in Worte zu fassen. In der sanguinen Seelenphase, so nennt man die frühkindliche Seelenphase, wo das Kind noch sehr stark in einer Wesenhaftigkeit sich befindet. Und die daran folgende jugendliche Phase, die dann in den Bereich der melancholischen Seelenphase geht, dann sind Kinder, gerade die Jugendlichen, sehr, sehr stark emotional, voller Gefühl. Die Welt, die Gefühle bauen sich auf, der Materialismus ist noch nicht richtig eingezogen, den man ihnen dann antrainiert in der Schule. Die Sinnfrage wird gestellt, es sind traurige Momente, die sind ganz, ganz wichtig. Und in dieser Phase der Angreifbarkeit, wo die Zugbrücke der Seele heruntergegangen ist und von außen böse Kräfte auch einwirken können. Und das, was ich da gerade beschreibe, sind nicht irgendwelche zufälligen Worte, sondern das findet man nämlich genau beschrieben, auch im Lichte der Wahrheit betrachtet, wie man dann diese Situation ganz gezielt ausnutzen kann. Das beginnt mit der Frühsexualisierung, das beginnt eben halt mit dieser Leistungsüberflutung in allen Bereichen und das geht dann eben halt jetzt so weit, dass die Kinder nicht einmal mehr richtig atmen können durch einen Lappen vorm Gesicht, obwohl sie gesund sind und die Jugendlichen sich nicht mehr miteinander austauschen können. Junge Menschen in einer melancholischen Phase, die nicht mehr die Möglichkeit haben, sich richtig auszutauschen, weil sie mehr oder weniger permanent in dieser schleichenden Angst verhaftet sind, das ist eine Kinder- und Jugendschändung aus meiner Sicht.
Und deswegen kann man immer nur wieder empfehlen, so ihr genügend Einfluss habt und ihn auch beansprucht auf eure Kinder und bitte tut es, geht raus mit denen, macht im Wald, auf den Wiesen, am Wasser, unternehmt etwas mit ihnen, geht in Kontakt mit den Wesenhaften, baut mit den Kindern einen kleinen Garten. Jetzt im Winter nehmt Blumentöpfe, sät ein mit den Kindern, damit die einen Kontakt zu der lebendigen Welt bekommen und nicht nur von außen gesteuert werden. Jeder Augenblick, den sie in dieser tiefen Freude in Verbindung mit der Natur erleben können, ist sehr reich und sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des Geistes bzw. der Seele. Ja, wir kommen jetzt zu mal wieder dem Thema Versorgungsengpässe. Und auch hier kann man gar nicht oft genug darüber sprechen, damit auch der Letzte, der hier im Podcast zuhört, informiert ist und seine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen kann. Also, es gibt gerade eine Meldung, die ist bei der Bild-Zeitung erschienen heute. Importkrise in den USA, dramatische Lage in US-Häfen. Die globale Transportkrise verschlimmert sich. Das erhoffte Comeback der Weltwirtschaft ist schon in Gefahr. Ich meine, von uns hat hier keiner an ein Comeback der Weltwirtschaft geglaubt. Aber es gab natürlich immer Leute, die sowas noch beschworen haben. Und die Bild-Zeitung sagt auch, das Weihnachtsgeschäft ist in Gefahr. In den USA kommen die großen, und zwar die größten Häfen, nicht mehr nach mit dem Entladen von Importgütern. Und am dramatischsten sei die Lage im Port of Los Angeles and Long Beach, dem größten Einfuhrhafen Amerikas. Und die Einfuhrzahlen sind nach dem Abklingen der Pandemie in den letzten Monaten rapide gestiegen. Im Juli beliefen sich die US-Importe auf 283 Milliarden Dollar. Im September des Vorjahres waren es nur 240 Milliarden. Und der Anstieg im Frachterverkehr kollidiert nun mit einer angespannten Lage bei der Belegschaft. Viele Jobs, vor allem beim Entladen der Güter, können wegen eines generellen Arbeitermangels nicht besetzt werden. Wir wissen inzwischen von Lkw-Fahrern, dass die überall fehlen. Allerdings ist das auch ein Ding mit Ansage, denn wir haben jetzt mehrere Videos von Brummifahrern aus Deutschland und Österreich veröffentlicht, die schon 2019 gewarnt haben und gesagt haben, wenn ihr das mit uns weitermacht, werden wir abspringen. Zu wenig Geld, zu hohe Beanspruchung. Was mich besonders beeindruckt hatte bei dem einen Video vorgestern, das hattest du auch gesehen, Andreas, wo der Brummifahrer sagte, du hast nur noch überbelegte Parkplätze an den Autobahnen. Und er sagt, wenn du jetzt so übermüdet bist, weil du derartig im Geschirr bist, dass du merkst, dass schon der Sekundenschlaf kommt, kannst du nirgendwo ranfahren. Er sagt, er ist oft in der Situation gewesen, dass er gesagt hat, ich fahre jetzt einfach hier auf den Seitenstreifen auf der Autobahn und nehme einen kurzen Nicker, bevor ich hier einen riesen Unfall verursache.
Ja, genau, das ist wirklich unglaublich, auch wie man hier mit der Gesundheit der Menschen spekuliert, dieses extreme Risiko, die Gesundheit der Menschen in aller Munde. Frau Merkel wird nicht müde und all ihre Gruppierungen, die dort in dieser Oligarchie, durch das Infektionsschutzgesetz an die Macht gekommen sind, die stellen uns immer wieder davor und sagen, ja, wir wollen für die Gesundheit zuständig sein und die Menschen bringen sich reihenweise um, weil sie Depressionen haben und die Lkw-Fahrer können nicht fahren und können nicht mal ihren Schlaf machen beispielsweise. Sie werden auch nicht angemessen bezahlt. Das ist ja der entscheidende Punkt, denn es gäbe ja genügend Geld offenbar, denn es ist ja für alles irgendwie Geld da. Manöver zum Beispiel in der USA oder von USA an der russischen Grenze zum Beispiel oder die vielen militärischen Aktivitäten um Taiwan herum beispielsweise in China, die sind ja durchaus immer finanzierbar. Aber den einfachen Lkw-Fahrer, der schlicht und ergreifend dafür sorgt, dass die Menschen sowohl an der Ost- als auch an der Westküste Nordamerikas eine gute Versorgung bekommen, was die Lebensmittel anbelangt, dafür ist dann plötzlich kein Geld da. Und das ist alles so offen und wir müssen in der Ruhe bleiben, Ruhe bewahren, Überblick verschaffen und diese Dinge uns vergegenwärtigen. Dann verstehen wir auch die Grundlagen. Wir sehen das hier zum Beispiel in Kanada auch, dass viele Leute jetzt anfangen, Vorsorge zu betreiben. Die Supermärkte sind leerer geworden. Auch hier beginnt jetzt dieses Bild, dass die erkennen das hier sehr schnell, die Leute. Die hören auch ganz genau hin. Und wir sehen das ja auch überall hier bei den Nachbarn, dass sie anfangen, Kühe plötzlich auf ihren Rasen stehen zu haben und so weiter, ihre eigenen Tiere zu halten oder ihre Äcker anlegen und Hochbeete. Alle sind hier ziemlich aktiv. Und das zeigt sich schon. Und ich mache mir dann eben Gedanken, was passiert in den Ballungsgebieten, wenn ich in New York wohne oder in Berlin oder in Duisburg und ich habe dann eben nicht diese Möglichkeiten. Und es ist wichtig auch, dass diese Menschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, sich auf diese Zeit vorzubereiten. Das geht natürlich vorübergehend durch haltbare Nahrung, aber auch mittelfristig dann, wenn man im Raum des Ruhrgebietes wohnt, weiß man, das Sauerland ist nicht wahnsinnig weit weg. Vielleicht kann man an der Stelle in der Richtung zum Beispiel was tun. Der Westerwald zum Beispiel, das sind alles Gebiete, in denen man beispielsweise durchaus auch noch kleine Gebiete pachten kann, eventuell, um sich dort etwas anzulegen. Schrebergärten und so weiter. Das muss nicht immer alles vor der Tür sein. Diese Vorbereitung und das am besten mit einer Gruppe von Menschen, die ähnlich ticken wie man selbst, sind sehr wichtig. Der Staat gibt momentan extrem viele Tipps zum Thema Krisenvorsorge, extrem viele, die sich nicht anders anhören als unsere. Was wir machen, ist natürlich Verschwörungstheorie. Was Sie machen, ist vorsorgliches Denken im Interesse der Bürger. Das sind die Unterschiede.
Nee, es gibt noch einen anderen großen Unterschied. Die öffentlichen Ämter oder eben auch Ministerien machen Pauschalhinweise. So könnt ihr vorsorgen, fertig. Und es ist aber wichtig, die Gründe zu benennen und die Entwicklungen aufzuzeigen. Also wer hier in den Podcasts regelmäßig anwesend ist, der ist in den Entwicklungen drin und der weiß auch, wie die Geschichte weitergeht. Also auch wenn es hier von manchen Stellen offiziell noch heißt, ja, ja, ist alles temporär, das wird wieder vorbeigehen, so ist demjenigen, der im Thema ist, längst klar, dass das nur Beruhigungsworte sind und dass es überhaupt nicht der Fall ist, dass sich irgendwas in absehbarer Zeit normalisieren wird, sondern das gesamte Gegenteil ist der Fall. Denn auch du hast es ja immer wieder erläutert, Andreas, wenn man ein Unternehmen, auch ein Produktionsunternehmen herunterfährt und sagt, so, wir machen jetzt hier gar nichts mehr, wir haben keinen Strom mehr, wir haben kein Gas mehr, wir haben kein Silizium mehr, wir haben keinen Ammoniak mehr, wir machen nichts mehr. Ja, dann gehen die Leute nach Hause und je nachdem, wie lange dieses Gebäude leer steht, ist es sehr schwer, sowas irgendwann wieder hochzufahren.
Ja, ich denke, das ist auch genau diese Strategie, die dahinter steht, die neuralgischen Punkte ganz bewusst zu nutzen. Wenn ein großer Betrieb mit komplexen Strukturen, mit Produktion und Lagerhaltung und all diese Dinge sehr spontan runtergefahren werden muss, weil Preise explodieren, Schiffe nicht mehr anlegen können, Lieferketten brechen oder was auch immer dahinter steht oder Sanktionen, die von der Politik auch gemacht werden, das spielt ja alles ineinander, miteinander, das ist wichtig, dann bedeutet das, ein abruptes Runterfahren des Betriebes kann den Konkurs eines Betriebes bedeuten, weil ein Betrieb muss sehr vorgeplant runtergefahren werden. Alleine wenn ein größerer Betrieb in die Sommerpause geht, um zum Beispiel neue Produkte oder neue Waren aufzubauen, die entsprechenden Förderbänder den neuen Produkten entsprechend anzupassen und so weiter, Programmierung, bla bla, um diesen vierwöchigen Sommerpausenphasenakt zu durchstehen, da fangen die schon im Januar an mit der Struktur des Herunterfahrens. Da sind Experten daran, die wissen, am 1. Juli muss der Betrieb jetzt runtergefahren werden. Dann darf an der entsprechenden Stelle natürlich nicht zu viel Material liegen, welches zum Beispiel verderben kann, Lebensmittel zum Beispiel. Das würde ja ein Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Und wenn man dann das Ding ganz langsam runterfährt, das ist ein Vorgang, der über Wochen dauert, und dann ist der Betrieb stillgelegt, aber alles ist bereits schon während der Stilllegung darauf vorbereitet, es wieder hochzufahren, weil auch dieses Hochfahren des Betriebes genauso lange wieder dauert, genauso viel Vorbereitungszeit braucht. Das sind zwei Teams, die ineinander arbeiten. Und wenn man jetzt einfach sagt, oh, die Schiffe legen nicht an, wir haben kein Lithium, Schiffe legen nicht an, wir haben jetzt keine Möglichkeit, Dünger zu produzieren, was auch immer, dann wird der Betrieb einfach leer, still, aus, Punkt. Und dann bricht er quasi regelrecht ab. Und das kann bedeuten, dass man den Betrieb gar nicht mehr hochfahren kann. Und das ist für mich Vernichtung von Volksvermögen, Vernichtung auch von Infrastrukturen, die über Jahrhunderte aufgebaut wurden. Das wird innerhalb von 2 Jahren komplett zerstört.
Ja, historisch. Biblische Zeiten. Hier heißt es noch in dem Bildartikel, da werden Lkw-Fahrer auch hier vor Los Angeles interviewt. Und die sagen, Fahrer warten oft den ganzen Tag in einer Schlange, weil ihre Fracht nicht von den Schiffen geladen wird. Und die Leute im Hafen werden pro Stunde bezahlt, aber die Lkw-Fahrer nicht. Die Lage in New York ist ähnlich brenzlig, heißt es hier. Vor der Küste von Long Island ankern ebenfalls Dutzende Containerschiffe. Und auch hier genau das Gleiche. Diese Staus in den Häfen lösen natürlich Engpässe bei der weltweiten Versorgungskette aus. Amerikas Shopping-Giganten müssen immer öfter auf Notlösungen zurückgreifen. Kaufhausketten wie Walmart, IKEA oder Home Depot chartern kleine Transportschiffe, die in weniger frequentierten Häfen andocken können. Einige Produkte werden auch immer häufiger mit Flugzeugen transportiert. Und natürlich werden all diese Transportkosten, die jetzt obendrauf kommen, an die Konsumenten weitergegeben oder die Profitmargen werden geschmälert. Da kann man sich schon vorstellen, wie das ausfällt. Und die Engpässe werden verschärft durch das Anhäufen von Lagerbeständen, oft ein regelrechtes Horten. Lebensmittelgeschäfte würden bereits ihre Lagerhäuser mit Produkten für die Thanksgiving-Feiertage auffüllen. Thanksgiving ist hier das Erntedankfest, das ist in Kanada zum Beispiel nächste Woche am Montag, jeden zweiten Montag, wie bei euch jeden ersten Montag im Oktober. Dann die Autofirmen, die kaufen Einzelteile mit hoher Nachfrage wie Computerchips zusammen, wo sie nur können. Und eben auch die Bekleidungsindustrie beschwert sich und sagt, wir bekommen nichts mehr an die Geschäfte ran. Alles hängt auf den Frachtern. Das Chartern eigener Schiffe ist mega teuer. Ein Frachter mit einer Kapazität von 3020 Fußcontainern kostet $40.000 pro Tag. Und man hatte im Handel gehofft auf ein Blockbuster-Weihnachtsgeschäft, jetzt nach der Corona-Misere. Aber das sieht überhaupt nicht danach aus, sondern lange Wartezeiten, höhere Preise und man wird den Unterschied jetzt zu Weihnachten merken. Nochmal auch der Hinweis, wenn ihr vorhabt, irgendjemandem etwas zu schenken, was er sich schon lange wünscht, bitte kauft es jetzt, bestellt es jetzt. Andreas, du bist letzten Samstag hier durch Sydney marschiert und hast versucht, eine Mistgabel für die Kartoffelernte zu kaufen.
Ja, genau, das war wirklich schon bezeichnend. Und Mistgabeln sind ausverkauft, schlicht und ergreifend. Und wir brauchen so etwas aber. Und jetzt muss ich wirklich mal gucken hier, dass wir nochmal zu den speziellen landwirtschaftlichen Händlern gehen und dass wir vielleicht irgendwo eine alte, gebrauchte nochmal kaufen können. Weil immer mehr gerade hier auf dem Lande suchen das Ganze. Also was wir hier erkennen, insgesamt gesehen, bedeutet ja eine Vorbereitung auf einen massiven Schrumpfungsprozess der gesamten Weltwirtschaft. Die gesamte Weltwirtschaft wird runtergefahren. Wir werden jetzt lernen müssen, nicht mehr in dem Überfluss zu leben. Und in dem Wort Überfluss steckt ja auch der Begriff überflüssig. Das gehört nämlich irgendwo zusammen. Und diese Überflüssigkeit, die wird sich jetzt reduzieren und es wird sich dann auf die Grundversorgung beziehen. Und das wird ganz deutlich werden. Und deshalb werden die Märkte gerade ganz neu verteilt. Und was wir hier sehen können, ist, wenn die großen Schiffe, die ganzen Transporte, Container direkt an den Häfen und so weiter in Schwierigkeiten kommen und die Weltwirtschaft runtergefahren wird, was die Produktangebote und Nachfrage gleichzeitig. Wir brauchen überhaupt nicht mehr darauf achten, ob es Wirtschaftswachstum gibt. Das sind Zahlen, die irgendwann in Kürze keinen mehr interessieren. Denkt an meine Worte. Es geht dann nur noch um die Versorgungslage und nicht mehr um die wirtschaftlichen Zahlen des Bruttoinlandsproduktes. Das können wir dann alles vergessen. Die gesamte Volkswirtschaft wird umgeschrieben werden müssen, weil es dann tatsächlich um Dinge geht, die übrigens auch Sinn machen, wenn sie nicht unbedingt von den Leuten gerade inszeniert werden, die mir nicht so richtig gefallen. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf. Noch ganz kurz, wer hier der große Profiteur sein wird, das wird China sein. Denn die Seidenstraße befindet sich nach wie vor in einem kolossalen Aufbau. Und wenn wir weniger Waren haben, die innerhalb weniger Tage von 7 Tagen zum Beispiel Lebensmittel von China nach Europa transportiert werden könnten, während ein Schiff 6 Wochen dafür braucht, dann werden wir feststellen, dass auch hier eine große Verschiebung der Wirtschaftsmacht auf dieser Welt stattfindet.
Im Moment zeigt sich China in seiner weltweiten Position anders. Also es heißt, Chinas Wirtschaft wird durch großflächige Stromausfälle geschwächt. Mindestens 10 Provinzen in China sind von flächendeckenden Stromausfällen betroffen. Fabriken vor allem, die mussten die Produktion für Tage einstellen. Darunter spannenderweise viele Zulieferer von Apple und Tesla, also keine chinesischen Unternehmen. Und auch auf den sozialen Medien sind die Folgen der Stromausfälle dokumentiert, heißt es hier in einer Blackout-News-Meldung. Die Videos zeigen zum Beispiel Läden, die mit Kerzen beleuchtet sind, große Shoppingcenter werden geschlossen. In Büros im tropischen Süden des Landes ließen die Firmen die Klimaanlagen abschalten. Angestellte dürfen für die ersten 3 Stockwerke den Aufzug nicht mehr benutzen, um Strom zu sparen. Teilweise sind ganze Städte von Stromausfällen betroffen. Der Ausfall von Ampelanlagen und Straßenbeleuchtungen führt zu Chaos auf den Straßen. Ich wundere mich darüber, Andreas, China ist ja durchaus in der Lage, unliebsame Meldungen nicht in die Welt zu bringen. Mir ist gerade Déjà-vu-mäßig eingefallen, als das mit der Mikrobe losging. Und wir beide im Januar letzten Jahres völlig verunsichert waren und überhaupt die Lage nicht einzuschätzen vermochten und auch Videos in den sozialen Netzwerken aus China gesehen haben, wo ganz fürchterliche Dinge passiert sind, dass Menschen Stangerl gerade auf der Straße umgefallen sind und tot waren, dass Leichenberge sich gehäuft haben, dass ganze Stadtteile abgeriegelt waren und die Menschen nicht raus durften, dass sogar Haustüren zugeschlagen wurden, zugebrettert wurden. Und es hieß also, ein so gefährliches Virus kommt da jetzt raus. Und heute wissen wir, dass das möglicherweise alles recht vorsätzlich passiert sein könnte. Und wenn ich das jetzt hier lese, dass eben auch erwähnt wird, in den sozialen Netzwerken kommen die vielen Videos raus und so weiter. Und man berichtet ja ganz offen über die schrecklichen Stromausfälle in China aufgrund von mangelnder Kohle, da beschleicht mich etwas Komisches.
Ja, das vermeintliche Fundament für die Stabilität unserer Erde ist ja eigentlich die Ökonomie. Und wir in der westlichen Ökonomie arbeiten da nach ganz bestimmten wirtschaftlichen Prinzipien, die wir in der Volkswirtschaft lernen. Minimalprinzip, Maximalprinzip und so weiter. Wirtschaftskreisläufe, Volkswirte haben das alles irgendwann mal gelernt und studiert. Was wir hier jetzt haben, ist eine Kriegsführung. Wir müssen hier militärische Gedankengänge zulassen, mit denen hier ökonomische Prozesse verschoben werden. Und wenn jetzt hier China ziemlich groß auftritt und sagt, wir reduzieren jetzt unseren Stromverbrauch, wir wollen unsere CO2-Bilanz reduzieren, mit der Folge, dass weniger produziert wird, aber die Produkte, die China herstellt, eben halt meistens nur Kleinigkeiten sind, Zuliefererprodukte sind, neuralgische Produkte, wodurch beispielsweise große Konzerne keine großen Produkte mehr bauen können, dann bedeutet das, dass die Wirtschaft insgesamt um einen großen Betrag in sich zusammenbricht. Aber bei China im Verhältnis nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz und bei den anderen zu einem sehr großen Prozentsatz. Und diese gesamte neue Summe, die sich ergibt, die wird dann einem neuen Verteilungsschlüssel automatisch unterliegen, dass dadurch China weitaus mehr Marktanteile hat als alle anderen. Und das ist das strategische Ziel dieser Kriegsführung.
Sprichst du von dem berühmten Kuchen?
Ich habe jetzt gesagt, ich will nicht mehr von dem Kuchen sprechen, weil du gesagt hast, ich habe das schon zu oft gesagt. Aber ich habe eben halt immer dieses Bild von dem Kuchen. Und die Schnitte wird immer größer. Und irgendwann bleibt nur noch ein einziges Stück in der Torte, über den sich die gesamte westliche Welt teilt, weil alles andere eben halt China hat. Und auch wenn der Kuchen ganz klein ist, die Verteilung ist dann anders.
Ja, und natürlich werden diese Stromausfälle in China deftige Auswirkungen auf Europa haben, denn natürlich die Fabriken, die aufgrund des Strommangels die Produktion einstellen müssen, das sind Zulieferer für die europäische Industrie oder sie liefern Waren für Kaufhäuser, für Supermärkte. Und der Transport der Waren ist betroffen, die Eisenbahnen stehen still. In den Häfen kann man die Container nicht auf die Frachter verladen, denn auch in China, gerade in Südchina, liegen Dutzende und Hunderte Schiffe und werden nicht abgearbeitet. Ja, und die Versorgungskrise in Europa steigt natürlich an. Der größte Ammoniakproduzent Deutschlands hat jetzt die Produktion gesenkt. Wir haben auch über die Punkte schon gesprochen, dass das natürlich auch seine Auswirkungen haben wird. Dann wird es eben auch für die Bürger in Deutschland, in Österreich, in den deutschsprachigen Bereichen, in anderen europäischen Ländern richtig teuer, wenn der Winter kalt werden sollte. Also deswegen auch hier der Hinweis, sorgt vor, seht zu, dass ihr Wärmequellen habt, dass ihr Kochmöglichkeiten habt, die nicht von Strom und Gas abhängig sind. Und wenn es ein Grill ist oder dass ihr auch Geschirr dafür habt, dass ihr warme Decken habt, dass ihr tatsächlich, wie ich neulich schon mal so angedeutet habe, euch lange Unterhosen, warme Unterwäsche und sowas zulegt. Denn das, was unsere Vorfahren erzählt haben, wie die Zeiten im und nach dem Krieg waren, das kann man ein bisschen vergleichen, was da kommen könnte, ohne dass ich Panik machen möchte. Aber Vorbereitung ist da schon ganz gut.
Ja, natürlich. Zumal wir hier natürlich auch erkennen können im Hintergrund, dass die Politik offenbar ein Interesse daran hat, dass es genau so läuft, wie es läuft. Sonst würden sie anders reagieren. Wenn ich sehe, dass die Nord Stream 2 jetzt mit Gas befüllt ist und sie sofort liefern könnte, aber die Genehmigungsverfahren noch nicht durch sind und hingezogen werden und wir gleichzeitig wissen, dass die Gasspeicher sich von Tag zu Tag mehr leeren und letztendlich nachher zum Winter nichts mehr da ist und ein kalter Winter drohen könnte, dann erkennt man auch hier ein gesamtes Zusammenspiel, eine Architektur, Struktur dieser Zerstörung. Und genau hier müssen wir erkennen, dass wir nur auf uns selbst bauen können und auch auf die Lieben, die wir haben, auf die Gruppierungen, die wir haben und das Ganze natürlich im tiefen Vertrauen zur Gotteskraft. Und dann sind wir stabil aufgestellt, geistesgegenwärtig. Das heißt, die Gegenwart und den Geist in Einklang zu bringen, nicht in irgendeiner Form zu deprimieren, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Nein, im Gegenteil, die Farben jetzt als besonders farbig, als besonders intensiv wahrzunehmen, sich richtig darauf zu bringen. Ihr kennt die Problematik, wenn ihr einen Schock habt und das Adrenalin in einem hochkommt, beispielsweise bei einem Autounfall, der droht, den man gerade noch abwenden kann, wo einmal der Körper in einen ganz besonderen Ausnahmezustand kommt, wo dieses Adrenalin ausschüttet und der Mensch quasi geschüttelt wird innerlich mit einem Kribbeln und dann in dem Moment ist es auch schon wieder vorbei. Das sind die kleinsten Momente der totalen Geistesgegenwart. Und diese totale Geistesgegenwart können wir natürlich nicht dauernd haben, aber diese Richtung, die wir anstreben, in dieser Klarheit zu sein, dass der Körper reagiert richtig und sauber sich vorbereiten kann. Denn sonst beginnen wir irgendwann in einen Schleier unterzugehen und dann stehen wir irgendwann in einem Nebel und der führt natürlich zu Unsicherheit. Es war noch nie so klar wie jetzt erkennbar, wie die Welt läuft und dafür können wir sehr dankbar sein.
Ich sehe es auch so. Ein US-Portal Zero Hedge, kritische Berichterstatter, die berichten jetzt über eine Riesenkrise in Europa. Und da heißt es, eine Erdgasknappheit in ganz Europa hat zu Schocks in der Versorgungskette geführt, wie man in der Lebensmittelindustrie sieht, wo sich die Probleme weiter verschärfen. Die europäischen Erdgaspreise sind auf einem irrsinnigen Niveau, was einen Dominoeffekt von Produktionskürzungen oder Schließungen von Düngemittelfabriken auf dem Kontinent auslöst. Weiter heißt es, im vergangenen Monat wurden zwei der größten Düngemittelfabriken in Großbritannien, die etwa 45% des Inlandsbedarfs produzieren, geschlossen und eine davon mit staatlicher Hilfe in Kürze wieder eröffnet. Mit staatlicher Hilfe. Ende des Monats drosselte der österreichische Düngemittelhersteller Borealis AG seine Ammoniakproduktion, nachdem die Kosten für Erdgas die Gewinnspannen in einer Branche mit knappem Angebot gedrückt hatten. Der größte deutsche Ammoniakhersteller SKW Piesteritz kündigte am Dienstag eine 20-prozentige Drosselung der Ammoniakproduktion an. Das jetzt erreichte Niveau ermöglicht keine wirtschaftlich sinnvolle Produktion mehr, sodass wir zu diesem Schritt gezwungen sind, teilt das Unternehmen mit gegenüber Bloomberg. Ohne Maßnahmen der Regierung besteht die Gefahr, dass die Produktion in Kürze eingestellt wird. Also es läuft jetzt alles darauf hinaus, dass staatliche Eingriffe stattfinden müssen, um Firmen, Produktionsfirmen zu sichern. Also das heißt, der Staat soll es richten, der Staat soll retten. Und inzwischen, so schreibt man hier, haben europäische Politiker versucht, die Ursache der europäischen Energiekrise dem Kreml und Gazprom in die Schuhe zu schieben, in der Hoffnung, so von ihrem kläglichen Missmanagement des europäischen Energienetzes abzulenken. Und jetzt wird Russland zitiert, dass der erste Strang der Erdgaspipeline Nord Stream 2 bereits mit Gas gefüllt ist, während die Genehmigung der deutschen Aufsichtsbehörden noch aussteht, was Monate dauern könnte, während die Erdgasvorräte des Kontinents vor dem Winter unter den saisonalen Durchschnitt sinken. Haben wir auch schon drüber gesprochen, dass die Speicher zu leer sind. Das bedeutet, dass die Verknappung chemischer Grundstoffe die Inflation bei Lebensmitteln erhöhen kann, während die Weltwirtschaft in eine Stagflation geraten könnte. So Zero Hedge aus den USA. Andreas, Gazprom, Russland bekommt den schwarzen Peter. Wir haben aber hier Meldungen aus Russland in der Vergangenheit besprochen, wo die russischen Experten sagen, die Mauern, die blocken in Europa, vor allem in Deutschland, die geben die Genehmigungen nicht frei, die könnten längst beliefert werden.
Ja, Und hier haben wir wieder ein schönes Bild. Was macht gerade die Politik? Christian Lindner und Robert Habeck diskutieren momentan die Koalition, die neue. Also irgendwie hat man so das Gefühl, dass die Politiker in dieser gesamten Deutschen Republik, die in ihrem Parlament sitzen, sich nicht die Bohne für die Menschen interessieren, die im Winter frieren könnten. Nochmal, das ist wirklich wichtig, das Gas steht bereit, die Gasspeicher könnten gefüllt werden, ein kalter Winter droht und die Politiker sind damit beschäftigt, wer den höchsten Platz bekommt am Trog, wo er sich auf Kosten der Allgemeinheit bedienen kann. Das ist die Realität in Deutschland. Großartig.
Meine Mutter hat immer gesagt, rausjagen aus dem Tempel. Aber das hat meine Mutter gesagt. Die ist schon längst hinübergegangen. Also ich habe sie nur zitiert. Und dann schreibt aber auf der oder zur gleichen Zeit RT Deutsch, dass die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2 im vierten Quartal dieses Jahres, hat gerade begonnen, die Erdgaspreise in Europa auf einen historischen Tiefstand bringen könnte. Das prognostiziert die Saxo Bank. Also am Montag vorgestern gab die Nord Stream 2 bekannt, dass der erste Strang der Pipeline mit Gas befüllt wird, um den erforderlichen Druck für weitere Tests zu erreichen. Wenn es Russland gelingt, so ein Experte der Saxo Bank, die Nord Stream 2 Pipeline im vierten Quartal in Betrieb zu nehmen, könnte es zu einem Rückgang der Erdgaspreise auf historisches Niveau führen. Und der leitende Rohstoffstratege bei der Saxo Bank, Ole Hansen, sagt, wenn es nicht zu einem milderen Winter als üblich oder zu einem Anstieg der Gaslieferungen aus Russland über die Nord Stream 2 oder von Flüssiggas kommt, dann sehen die europäischen Verbraucher und energieintensiven Industrien düsteren und teuren Zeiten entgegen.
Tja, was soll man dazu sagen? Die Saxo Bank in Kopenhagen gegründet, 1992, hatte ich vorhin nachgesehen. Die sind da ziemlich pleatsch, muss man so schön sagen, wie man das im Norddeutschen sagt. Also geistig da rege an der Stelle. Wir wissen natürlich, dass diese Nord Stream 2 bereits liegt, gefüllt ist. Wir wissen aber auch, dass es auf der anderen Seite die türkische Streamline gibt mittlerweile, die über Bulgarien, durch Schwarze Meer, über Bulgarien nach Serbien bereits das Gas transportieren. Also sie umgehen auch das Schlüsselland Ukraine, was sie natürlich toben lässt, das ist ganz klar. Aber auf die Ukraine kann man sich wirklich schwer verlassen, seit sie US-amerikanisch beeinflusst wurde durch diese Strukturen, die dort herrschen, während der Russe immer ein wirklich zuverlässiger Partner war. So einfach ist das. Man kann ja die Geschichte mal zurückgehen. Wann haben die Russen beispielsweise nicht geliefert? Wann haben sie tatsächlich Sanktionen gegen den Westen gemacht? Wann haben sie beispielsweise den Westen ausgehungert? Ich meine, es gibt Geschichten gegenüber der Ukraine in den 30er Jahren, aber ich meine jetzt gegenüber dem Westen, wie wir ihn so meinen, als westliche Wertegemeinschaft. Und da muss man lange suchen, während auf der anderen Seite in Richtung Osten man ganz schnell fündig wird und das innerhalb von Wochen schon, die man nur zurückgehen muss. Und schon hat man Dinge gefunden, die dann in diese Richtung gehen. Das ist das Absurde. Also Gas ist genügend da und ich sage mal, Ungarn zum Beispiel hat es ja geschafft, über eigene Verträge dafür zu sorgen, dass die nicht frieren werden. Orban ist ja jemand, der sich zum Beispiel für das Volk interessiert. Es gibt auch noch Demokratien in Europa. Er hat ja, wie gesagt, sogar jetzt angekündigt, dass wenn die Wirtschaftswachstumskraft auf über 5% sein wird, so wie man vermutet, man kalkuliert momentan bei 7 oder 7,5, braucht gar nicht kommen, dann würde man die Normalverdienenden bis zum Mittelstand verdienenden, die Kinder erziehen und sich um ihre eigenen Kinder kümmern, die gesamte Einkommensteuer des Jahres 2021 wieder rückerstatten. Es ist also durchaus möglich. Und was machen die Politiker in Deutschland? Koalitionsverhandlungen mit weit über 700 Abgeordneten, die mittlerweile kaum noch wissen, wie sie miteinander kommunizieren können, weil die Masse einfach zu groß ist.
Ich glaube, es sind schon über 800 und du hast einen ganz schönen Hals, wie ich sehe, mein lieber Freund. Ja, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Thema, über das wir hier schon mal gesprochen haben. Und Andreas, ich muss wirklich sagen, die Informanten, die du hast und die wir hier immer mal wieder auch zitieren dürfen, die haben schon ganz schöne Dinge offenbart. Denn letztes Jahr hieß es schon, dass die Produkte, das Produktangebot in den Supermärkten weniger werden wird. Und da hat man sich noch gefragt, wie werden die das denn hinbiegen, wenn das wirklich stimmen sollte? Weil man muss ja auch Vertrauen haben, muss sagen, ja okay, also was die sagen, ist das eine, kommt es, ist das andere. Ja, und jetzt gibt es also eine groß angelegte Ankündigung, das hat gerade die Welt veröffentlicht, für eine richtig große Menge Ärger für die Verbraucher. Und es ist von einer Art Krieg die Rede, und zwar zwischen den Nahrungsmittelherstellern und auf der anderen Seite den Lebensmitteldiscountern. Und zwar heißt es hier in dem Artikel: Provokation der Lieferanten. Bei Edeka und Co. wird's jetzt teuer. Warum, wieso, weshalb? Dr. Oetker plus 8,9%. Buitoni-Nudeln plus 25%. Die Nahrungsmittelhersteller konfrontieren den Lebensmittelhandel mit drastischen Preiserhöhungsansprüchen. Experten fürchten steigende Verbraucherpreise. Und die Strategie der Industrie, heißt es hier, ist nicht ohne Risiko. Und dann wird hier wie selbstverständlich gesagt, dass die Herbstzeit eine Streitzeit sei im Lebensmittelhandel. Höre ich zum ersten Mal, habe ich noch nie gehört, dass die miteinander jetzt so gestritten hätten, immer im Herbst. Aber hier wird es behauptet. Supermarktketten und Discounter fetzen sich alljährlich mit der Nahrungsmittelindustrie über die Einkaufspreise und Konditionen für die kommenden Monate. Und in diesem Jahr hängt, wie könnte es anders sein, der Haussegen besonders schief. Bei Edeka drohen jahrzehntelang funktionierende Lieferbeziehungen in die Brüche zu gehen. Schluss, aus, wird abgeschnitten, fertig. Ein Sprecher sagte gegenüber der Welt, die marktbeherrschenden Hersteller konfrontieren uns verstärkt mit Forderungen nach Preiserhöhungen. Als Druckmittel kommen teilweise auch Lieferstopps zum Einsatz, was ja angesichts dieser, ob sie jetzt künstlich hergestellt ist oder nicht, der globalen Lieferkettenlage nicht weiter verwunderlich ist, dass das Zeug teuer wird. Aber jetzt sagen eben die großen Discounter, ne, also mit uns geht das gar nicht. Bevor wir die Preise erhöhen, streichen wir die Produkte ganz. Und hier wird zum Beispiel der Edeka-Chef Markus Moser zitiert, der soll in einer Präsentation zum Beispiel von einem vorläufigen Ende der Belieferung durch die Honigmarke Langnese und den Tierfutterlieferanten Vitakraft gesprochen haben. Das berichtet die Lebensmittelzeitung. Damit könnten diese Produkte, so heißt es bei der Welt, bei der Kette bald nicht mehr erhältlich sein. Schluss, aus, raus. Auch ein Konflikt mit dem Safthersteller Eckes Granini spitze sich seit Monaten zu. Hintergrund seien Preisforderungen im hohen einstelligen, teils zweistelligen Prozentbereich. Vitakraft verlangt nach dem Bericht 5,1% mehr, Eckes Granini rund 6%, Langnese 8,2%. Dr. Oetker will 8,9% mehr haben. Henkel, wozu Persil, Somat, Schwarzkopf und so weiter gehört, poche auf plus 12,5%. Der Nudelhersteller Buitoni verlangt gar 25% mehr Aufschlag. Wer jetzt hier lange im Kanal ist, der weiß natürlich, dass das alles erklärbar ist, weil wir zum Beispiel eine miserable weltweite Weizenernte haben und so weiter. Und die Händler und auch die Hersteller wollen zu den konkreten Verhandlungen keine Stellung nehmen. Es ist aber klar, dass steigende Rohstoffpreise und so weiter den Anlass zu den Forderungen geben, heißt es hier. Und hier wird zum Beispiel auch Nestle angeführt. Das ist ja der Konzern, der praktisch alle Marken unter sich hat, auch wie Maggi. Und für Maggi will er die Preise erhöhen und auch für die Wagner Pizza. Und zwar im zweistelligen Prozentbereich. Und Arabica-Kaffee koste im Einkauf beispielsweise jetzt 44% mehr. Sonnenblumenöl 55% mehr als vor einem Jahr. Und dazu kommt, dass der Preis für Weißblech, das wird ja benutzt für die Herstellung von Konservendosen, sich verdreifacht hat. Und das Unternehmen, also Nestle, äußert sich generell nicht zu Geschäftsbeziehungen, sagte dann aber, an der Umsetzung von zeitnahen Preiserhöhungen über das gesamte Portfolio hinweg führt kein Weg vorbei. Ja, und wie gesagt, also die Lebensmitteldiscounter sagen jetzt nicht, liebe Kunden, so wie das üblich ist, die Preise erhöhen sich, sondern die sagen, liebe Kunden, es gibt jetzt bald eine ganze Reihe von Produkten nicht mehr, weil wir sind ja so sauer auf die Hersteller.
Ja, das ist natürlich eine richtige Gemengelage von verschiedenen großen Themen, die hier natürlich ineinander verrührt sind, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Wir haben also auf der einen Seite offenbar eine Strategie der Zusammenfassung der Lebensmittelversorgung in eine zentralistische Form, sozialistischer Form. Und das bedeutet, dass die großen Player, die jetzt noch übergeblieben sind, die ja die vielen kleinen Player, als es damals noch Marktwirtschaft gab, einige erinnern sich noch, die Älteren, die sind ja mittlerweile in drei große Konzerne miteinander eingeteilt und die werden dann beispielsweise im Dezember 2019 von der Bundeskanzlerin Merkel ins Kanzleramt berufen, um dann eine gemeinsame Strategie zu besprechen. Das ist ja damals genau im Dezember 2019 gewesen. Und wenn wir wissen, dass diese Konzerne wie Nestle oder Edeka oder was wir dort hören, ja letztendlich nur Namen sind, das sind ja nur Strukturen, sind ja keine Personen. Es gibt keinen Herrn Edeka und es gibt auch keinen Herrn Nestle, sondern es gibt dort Vorstandsvorsitzende, Konzernchefs. Und wenn man diese größten Köpfe im Prinzip mit einbezieht in diese Strategie, dann lassen sich diese politischen Strategien natürlich hervorragend umsetzen. Und das interpretiere ich hier rein. Als wir im Mai 2020 davon sprachen, dass die Lebensmittelversorgung und auch andere Versorgung dramatisch zusammenbrechen werden, aus meiner Sicht müssen. Ich war mir ehrlich gesagt ja noch unsicher, aber heute können wir sehen, dass es nicht eine Situation war, die wie eine Naturkatastrophe reingebrochen ist, sondern eine ganz klar angeordnete Struktur, die man heute strategisch wie in einer Roadmap ableiten kann. Ganz einfach. Das heißt, es wird hier ein Ziel verfolgt. Und wir dürfen nicht davon ausgehen, dass ein Chef eines Konzerns wie Nestle, Edeka oder wie sie heißen, die Interessen des Unternehmens vertritt, weil der sich vielleicht gar nicht mit dem Unternehmen überhaupt identifiziert. Das will ich nicht behaupten, aber die Gefahr ist relativ groß. Und das bedeutet, dass der morgen seinen Job woanders hat und dem das egal ist, dass das Unternehmen reduziert wird oder sogar vor die Wand gefahren wird. Vielleicht ist es sogar das Ziel. Ich denke, da an den Mercedes-Benz-Konzern, der über eine dramatische Entwicklung unter einem Herrn Vorstandsvorsitzenden Schremp, der in 10 Jahren ungefähr 80 Millionen verdient hatte. Und in diesen 10 Jahren waren von diesen 80 Millionen nur der kleinste Teil Gehälter und der größte Teil waren Sonderausschüttungen, die er bekam für gute Leistungen. Und in diesen 10 Jahren wurde das Unternehmen um weit über 100 Milliarden im Börsenwert reduziert. Das heißt, er hat 100 Milliarden Euro unter seiner Führung verbrannt und hat dafür Sonderleistungen bekommen, Bonifikation in zigfacher Millionenhöhe. Daraus stellt sich die Frage, wie ist denn überhaupt seine Bonifikation bei welcher Leistung definiert? Und gibt es die Verträge eigentlich öffentlich einsichtig, einsehbar? Ich habe es damals versucht. Nein, die kann man nicht einsehen. Selbst wenn man, ich habe extra eine Aktie von Mercedes gekauft, damit ja einen Rechtsanspruch hat als Unternehmenseigentümer. Mit einer Aktie bin ich ja Mitunternehmenseigentümer. Dann auch in die Arbeitsverträge der Angestellten, der Mitarbeiter reinzugucken. Man kommt da eben halt nicht ran. Und so stellt man immer wieder fest, wie können solche unternehmensvernichtenden Entscheidungen vom Vorstand des jeweiligen Konzerns selbst gefällt werden. Wie kann es sein, dass ein Daimler-Benz-Konzern von alleine sagt, oh ja, wir stellen jetzt auf Elektromobilität um, obwohl wir damit überhaupt keinen Wettbewerbsvorsprung mehr haben und die Ingenieurskunst und die Geschichte, die wir über Jahrhunderte aufgebaut haben oder über mehr als 100 Jahren, die dann plötzlich einfach weggeschmissen wird. Das sind ja Entscheidungen, die komplett gegen die Interessen des Unternehmens laufen und die kann man erkennen. So, und jetzt kommt Granini und so weiter, die natürlich aufgrund der Tatsachen, dass alles teurer geworden ist, wir reden gerade bei großvolumigen Produkten, die transportiert werden müssen, Klopapier in einem Container zum Beispiel, da brauche ich einen Haufen Container, um einen relativ kleinen Warenwert zu transportieren, also werden dort überproportional die Preissteigerungen in diesen Produkten im Supermarkt wiederzufinden sein. Und dass jeder natürlich seine Mehrkosten umlegen muss auf den nächsten in der Kette, der die Dinger kauft, nämlich jetzt die Supermärkte, das liegt ja auf der Hand. Und hier schließt sich der gesamte Kreis eben halt zusammen und wir sehen, wir sind hier leider bestätigt worden.
Ja, und ich bin noch mal ganz kurz hier in dieser Meldung. Ich bleibe noch in dieser Meldung, die die Welt veröffentlicht hat. Denn es gab schon durchaus Trainings zu diesem Thema Streit zwischen Hersteller und Discounter. Und diese Strategien, die sorgen dafür, dass das den Lieferanten gefährlich werden könnte. Denn die Discounter setzen dann verstärkt auf Eigenmarken, um dem Markenhersteller dann Marktanteile wegzunehmen. Das ist ja schon einige Male passiert. Und zum Beispiel heißt es hier von dem Edeka-Chef Moser, das hat er schon vor 2 Jahren gesagt, wenn bestimmte Preise nicht nachvollziehbar sind, dann gibt es Alternativen. Damals hatte sich der Verbund mit mehr als 11.000 Filialen, darunter neben Edeka auch Netto, mit dem Ketchup-Riesen Heinz angelegt. Und da gab es eine ganze Weile auch keinen Heinz-Ketchup. Und dann haben die einfach ihre eigenen Produkte hergestellt, ihren eigenen Ketchup. Und der heißt dann Papa Joe's. Und und dann verschwinden solche Marken auch. Aber dieses Tauziehen jetzt, das scheint in die Richtung zu gehen, dass die Produkte dann jetzt dann einfach aus dem Markt genommen werden. Und das natürlich auch unter einem oder vor einem ganz anderen Hintergrund, nämlich auch dem, worüber wir hier schon vor einem Jahr gesprochen haben, dass es die Supermärkte, wie wir sie kennen, in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird. Denn jetzt fangen alle großen Lebensmittelanbieter an, wie Aldi, wie Lidl, Lidl rangiert unter dem Namen Schwarz hier immer, oder auch wie Edeka, die Kassensysteme verändern, die Verkaufssysteme verändern und man dann nur noch einkaufen kann, wenn man ein Mobiltelefon hat und natürlich dann auch ein stark eingeschränktes Warenangebot hat, wo praktisch das gekühlte Gemüse in so kleinen Kühlfächern ist, wo man rangeht und das rausholt. Und Aldi wird zum Beispiel jetzt Projekte laufen haben und Filialen eröffnen, die völlig ohne Kasse auskommen. Und hier soll getestet werden, ob das Konzept eine Zukunft hat. Dabei kommen nicht nur Kameras, sondern auch Sensoren in den Regalen und eine App zum Zuge. Also auch ähnlich wie in manchen Hotelzimmern, wo man ja eine, wie heißt diese kleine Minibar, hat, wo schon mit Sensoren gearbeitet wird und erkennbar ist, wenn eine Flasche rausgenommen wird. Und das Ganze nennt sich künstliche Intelligenz. Und mit künstlicher Intelligenz wollen die Discounter das Einkaufen, so heißt es, einfacher machen. Denn lange Schlangen an der Kasse der Filialen von Aldi Nord, da wird es ausprobiert, sollen bald wegfallen. Und das geht nur, indem man die Kassen komplett weglässt. Und dieses neue Konzept, worüber wir natürlich auch schon gesprochen haben, das funktioniert eben so, dass die Produkte im Laden stehen, indem die Sensorik der Regale, der Kameras und der Smartphone-App, die man dafür haben muss, die Abrechnung des Einkaufs übernehmen. Dabei musst du als Kunde beim Betreten des Marktes und beim Verlassen einen QR-Code scannen. Den Rest übernimmt die künstliche Intelligenz. Und hier heißt es, das sagt der Chief Strategy Officer bei Aldi Einkauf, Kashif Ansari heißt der Mann, der sagt, Digitalisierung muss unsere Kernstrategie unterstützen und den Einkauf für unsere Kunden noch einfacher machen. Also das heißt, künstliche Intelligenz ist das, was man erwartet und womit man jetzt eben auch Leben bringen möchte in die Lebensmittelmärkte. Und auch bei der Schwarzgruppe testet man jetzt in kassenlosen Minimärkten. Das eine System heißt Shop.box und das andere Collect.box in Heilbronn. Das sind 2 Formate. Und hier möchte man eben auch das Shoppen automatisieren. Und man sagt, das sind ja immer viel zu lange Schlangen an der Kasse. Es haben schon einige andere versucht. Das ist zum Beispiel Amazon Fresh, dann die Supermarktkette Tegut, die hat gerade 2 Theo Minimärkte in Betrieb genommen und überall in Europa experimentieren jetzt die Handelsketten mit diesen neuen Technologien und Läden, die eben ohne die klassische Kasse und damit weitgehend ohne Personal auskommen wollen. Und hier wird auch etwas noch veröffentlicht. Während des Einkaufs erfasst das System über Kameras mittels sogenanntem Skeleton-Tracking die Bewegungen der Kunden und der Begleitpersonen, werten diese automatisiert aus und übersetzen sie in Kombination mit Sensorendaten bei der Regalentnahme in einen digitalen Warenkorb. Und gegenüber registrierten Kunden heißt es, zu keinem Zeitpunkt wird ein Mensch die Videoaufnahmen sichten. Nö, die künstliche Intelligenz wird es schon richten. Es werden auch keine Videoaufnahmen von Ihnen gespeichert, bei denen Sie als Person als solche erkennbar wären.
Ja, für mich ist hier etwas ganz auffällig, dass wir doch angeblich eine freie Marktwirtschaft haben mit Konkurrenten, wo unterschiedliche Wege gegangen werden. Der eine sagt, ich nehme den Weg, der andere nimmt den anderen Weg. Und das sind natürlich Risiken, die man dann in Kauf nimmt, wenn man sich für bestimmte Strategien entscheidet. Und derjenige, der sich falsch entschieden hat, wird dann wahrscheinlich eben das Nachsehen haben. Und der andere hat dann entsprechend den Profit. Hier sehe ich eine völlige Gleichschaltung der gesamten Spieler. Das heißt, die Marktwirtschaft ist ausgeschaltet. Und ich frage mich, wo ist die zentrale Steuerung, die dieses steuert? Das ist ja kein Zufall, als dass sie alle dasselbe machen. Auch die Leute in den großen Konzernen der Lebensmittelproduzenten und auch der Lebensmitteldiscounter wissen zum Beispiel, sind ja nicht alle doof, dass wir eine Gefahr haben, zum Beispiel des Blackouts, dass wir eine Gefahr haben des Internetabsturz, dass wir eine Gefahr haben, das digitale System könnte komplett kollabieren. An der Stelle würde es doch irgendwelche Unternehmer geben von großen Unternehmen, die sagen, halt, ich mache jetzt was ganz anderes. Ich mache jetzt, schaffe alle Kassen ab, alle elektronischen Kassen ab. Ich mache jetzt nur noch Bargeld und mache einen völlig anderen Weg. Und bei mir kann jeder rein und rausgehen, wie er will. Es gibt auch kein 2G, kein 3G, sondern kein gar nichts. Jeder kann sich frei entfalten, wie er das möchte. Es gibt hier angeblich die freie Entscheidung. Heißt es doch. Wenn zum Beispiel gerade Läden gesagt haben, sie machen nur noch mit 2 oder 3G und lassen Leute rein, dann sagen die Politiker gern, ja, das können wir ja nicht beeinflussen, das machen die Unternehmen von sich selbst. Wo bleibt die Alternative? Denn in dem Moment, wenn der Blackout kommt und die Wahrscheinlichkeit, dass er kommt, ist relativ groß, wären doch alle die Lebensmittelläden ganz vorne, die mit Bargeld bezahlt werden könnten und wo man noch eine Schlange hat, beispielsweise an der Kasse, wo man sich übrigens nett unterhalten kann. Hier in Kanada ist das übrigens noch üblich, wenn man an der Kasse steht in einem Supermarkt, dass es ein reges Treiben und Unterhalten und Austausch untereinander ist. So kenne ich das aus meiner Kindheit auch. Aber wir sehen hier das Ziel einer kompletten Digitalisierung, die zum Chaos führt, wenn der Strom ausfällt, und eine Isolierung der Menschen. Man soll nicht einmal mehr in der Schlange stehen, am besten auch niemanden mehr ansehen. Und da ist die Strategie erkennbar und die ist gleichgeschaltet.
Ja, und nicht nur das soll man dann nicht mehr beim Einkaufen, sondern hier heißt es, man darf im Laden, wenn man in Begleitung ist oder jemanden trifft, darf man dem nicht einen Artikel übergeben, da die automatisierte Produktzuweisung bei der Entnahme aus dem Regal erfolgt. Also in dem Moment wirst du gescannt, wo du was rausnimmst, und dann zahlst du dafür auch. Außerdem dürfen keine Produkte am Boden abgestellt werden, da sie sonst nicht aus dem Warenkorb entfernt werden. Und für mangelhafte Artikel soll es ein Ablagefach in der Nähe des Ausgangs geben. Die Rechnung für den Einkauf kann in der App abgerufen werden. So sollen Milchprodukte, kleine Snacks, Wurst, aber auch Ketchup und andere Warengruppen angeboten werden in einem abgespeckten Lidl-Angebot. Also das heißt, man spricht ganz offen darüber, dass auch das Volumen des Angebots eingeschränkt wird. Auch hier kann man nur immer wieder sagen, sorgt jetzt noch vor, solange es geht. Versucht auch wirklich nicht nur für 2 Wochen, wie es die Ministerien empfehlen, vorzusorgen, sondern für sehr viel längere Zeit.
Ja, und danke auch an dieser Stelle an die vielen Freunde und Menschen, die in höchsten Positionen in diesen Strukturen tätig sind und uns regelmäßig mit Informationen versorgen. Danke, danke, danke. Denn wir sind froh darüber, dass viele unserer Zuhörer sich jetzt schon seit langem vorbereitet haben. Und das hören wir auch immer wieder und lesen wir immer wieder in den Mails. Und das ist für uns natürlich auch eine ganz großartige Situation.
Ja, in dem Sinne, sorgt vor, geistig wie auch ganz materiell. Und wir hören uns heute wieder zum Abendgebet. Wir wünschen euch eine schöne, frühherbstliche, harmonische Zeit.
Ja, liebe Grüße aus dem sonnigen Kanada.